Dieses Lied hat einen großen Teil von dem, was ich heute Morgen sagen möchte, auch schon abgedeckt. Und das ist schön. Wir beschäftigen uns heute mit einem Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, der in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werde zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin frohlockt ihr, der jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Liebe Geschwister, der Mensch leidet im Allgemeinen an einer Ziellosigkeit und Sinnlosigkeit seines Lebens, wenn er das auch nicht so empfindet und oft meint, er verbringe sein Leben sehr zielbewusst, so steckt doch hinter seinem ganzen Verhalten dieses verborgene Empfinden, dass es letztlich am Ziel und am Sinn des Lebens fehlt. Das sagt schon der Apostel Paulus den Thessalonichern. Er sagt, Menschen ohne Gott, die Menschen sind ohne Gott und ohne Hoffnung. Wie anders ist es bei denen, die an Jesus Christus glauben? Sie haben ein Ziel. Sie haben eine lebendige Hoffnung, wie das unser Text sagt. Sie wissen, dass diese Erde nur Sprungbrett ist für das Eigentliche. Dass diese Erde nur das Vordergründige ist vom Wesentlichen. Dass es nur die Vorstufe ist und eine sehr schwache Vorstufe von dem, was kommt. Es ist nur der Weg zum Ziel. Und wie glücklich sind wir zu preisen, die wir wissen, dass unsere letzte Erfüllung wir auf dieser Erde nicht erleben werden. Wir als Nachfolger Jesu, wir wollen die Erde nicht überfordern. Wir wollen von der Erde nicht das erwarten, was sie uns nicht geben kann. Oft tun das Menschen und sind dann sehr enttäuscht. Immer wieder bekomme ich so den Eindruck, wenn ich alte Menschen sehe, auch im Altenheim, wenn sie sich fragen würden, ja, war das alles? War das alles? Selbst wenn sie 80 oder 85 Jahre auf dieser Erde verbracht haben, trotzdem am Ende Enttäuschung. Und da ist es für uns gut zu wissen, dass dies nicht das Ende ist. Dies ist nur das Sprungbrett, der Durchgang zum Eigentlichen. Ich habe auch den Eindruck, dass manchmal selbst in unseren Ehen wir einander überfordern. voneinander erwarten, etwas, was im letzten Sinn wir ja in vollkommener Weise unserem Partner nicht geben können. Viele Ehen scheitern daran, dass der Ehepartner überfordert wird. Alles auf dieser Erde ist mangelhaft. Das Beste ist mangelhaft. Und deshalb versucht auch der Apostel Petrus, die Gläubigen zu ermuntern, dass sie auf das Ziel sehen. Das ist für uns alle so wichtig. Je älter wir werden, und ich beschäftige mich manchmal mit dem Alter, das ist ganz natürlich für jemand, der auch schon das 80. Jahr jetzt begonnen hat. Blick aufs Ziel soll uns Kraft geben für den Weg. Je klarer wir das Ziel sehen, umso mehr werden wir gekräftigt werden und ermuntert werden, auf dem Weg durchzuhalten. Wir sind dann viel eher bereit, die Unbill des Weges zu ertragen, ohne Murren. Die Bergsteiger, sie haben das Ziel vor Augen. Selbst wenn der Gipfel in Wolken gehüllt ist, so sind sie trotzdem bereit, große Entbehrungen zu ertragen. Sonnenbrand, Gefahr, Mühe, Kurzatmigkeit auf dem Gipfel, weil sie das Ziel vor Augen haben. Und das gleicht auch uns, die wir dem Herrn nachfolgen. Ohne Ziel ist der Weg eine große Last, eine Bürde. Aber wir dürfen das Ziel im Auge behalten. Und wir brauchen uns nicht nach dem Motto verhalten, dass ein Spatz in der Hand besser ist als eine Taube auf dem Dach. Wir glauben nicht an die Taube auf dem Dach, die zu jedem Augenblick wegfliegen kann. Wir glauben an das, was unser Herr uns verheißen hat. Und weil das so wichtig ist, dass wir als Gläubige das Ziel vor Augen haben, deshalb versucht auch unser Feind, uns diesen Blick zu trüben. Er versucht, dass auch wir das Ziel aus dem Auge verlieren, weil er weiß, dass dann der Weg für uns sehr beschwerlich ist. Deshalb spricht auch unser Text von mancherlei Versuchungen. Und diese mancherlei Versuchungen, die können uns zu Gefahr werden. Luther übersetzt das Wort Versuchungen mit Anfechtungen. Sie können die Heilswirklichkeit, die wir angenommen haben, die für uns der Anker unserer Seele ist, sie können diese Heilswirklichkeiten anfechten. Genauso wie im Gericht, wenn irgendeine Aussage gemacht wird, dann der Anwalt von der Gegenpartei diese Aussage anfechtet. Zweifel wirft darauf, damit sie dann im Gericht keine Rolle mehr spielt. So ist das auch mit diesen Anfechtungen, mit diesen Versuchungen, mit denen wir konfrontiert werden. Sie haben alle diese Möglichkeit, diese Gefahr in sich, dass sie unser Ziel verdecken und dann wird es schwer für uns. Auch die Gläubigen, zu denen Petrus sprach, Petrus wusste, dass auch sie solchen Versuchungen ausgesetzt werden. Einige werden sogar erwähnt. Da war schon anbahnende Verfolgung, die große Verfolgung von Nero, die stand vor der Tür, warf schon ihre Schatten voraus. Dann werden christliche Sklaven erwähnt, die eigentlich von dieser Erde gar nicht viel zu erwarten hatten. Wie wichtig war es für sie, dass sie dieses Ziel, dieses herrliche Ziel vor Augen behielten. Sie werden auch ermuntert. Und da werden Ehepartner erwähnt. Der andere Partner ist ungläubig. Wie viele unserer Schwestern brauchen so viel Geduld, wenn der Ehepartner nicht mitmacht, den Weg nicht mitgeht. Sie wurden beschuldigt, sie wurden benachteiligt, mancherlei Versuchungen. Und das, und Apostel Petrus nennt auch noch einen anderen Grund für die Nöte, mit denen die Gläubigen damals fertig wurden. Er nennt sie nämlich gleich am Anfang Fremdlinge. Indem sie Jesus Christus nachfolgten, wurden sie zu Fremdlingen auf dieser Erde. Sie wurden in ein anderes Reich versetzt, in das Reich Gottes. Und das brachte sie in Konflikt mit der Welt, mit denen, die Jesus nicht nachfolgen. Sie brauchten Ermunterung. Das Neue Testament ist voll von Ermunterung für Gläubige. Auch der Apostel Paulus hat vieles gesagt, womit er die Gläubigen ermuntern wollte, dass sie dranbleiben. Auch unser Leben ist von mancherlei Versuchungen erfüllt, mancherlei Anfechtungen. Wenn wir vielleicht jahrelang für jemand gebetet haben und es scheint sich immer noch nichts zu tun, das kann zur Versuchung werden, zur Anfechtung werden. Es kann zur Anfechtung werden an den Glauben, dass Gott wirklich unsere Gebete erhört. Wirtschaftliche Nöte, Druck der Umwelt, ähnlich viele solche Dinge, auch Beziehungsnöte, mit denen wir es alle auch zu tun haben. Manchmal meinen wir, uns ging es so, aber das ist eine Täuschung. Sobald man ein bisschen in eine Familie, ein bisschen näher hineinblickt, dann merkt man, auch da ist Not. Es täuscht, wenn wir meinen, es geht alles gut beim anderen, nur bei mir geht es nicht gut, bei uns geht es nicht gut. Solange wir auf dieser Erde sind, werden wir wirklich immer wieder in solche Nöte geraten. Und diese Nöte, die bringen uns, ich erwähnte das schon, in die Gefahr, dass das Eigentliche, was auf uns wartet, dass das verschleiert wird und dass uns das dann nicht mehr die Kraft geben kann, die sie eigentlich geben will. Sie können den Blick aufs Ziel verdunkeln. Es ist auch die Gefahr, dass sie ganz Besitz nehmen von uns, selbst Krankheit enthält diese Gefahr, dass die Krankheit ganz von uns Besitz nimmt und dass wir uns nur noch um unsere Krankheit drehen. Bei manchen Menschen ist das sehr deutlich, denn sobald die Frage der Krankheit angeschnitten wird, dann geht's los, dann werden sie nicht so schnell fertig, all ihre Krankheitsnöte aufzulisten. Und dann wird natürlich der Weg zur Last, wenn wir uns von diesen Nöten in Besitz nehmen lassen. Der Apostel Paulus möchte sie ermuntern und das sagt ja auch ein bisschen dieses letzte Lied. Er möchte uns ermuntern in diesem Text, indem er uns sagt, dass diese Versuchungen, diese Anfechtungen, mit denen wir es zu tun haben, verglichen mit der Ewigkeit wären sie nur eine kleine Zeit. Das nennt er, wenn es sein muss, eine kleine Zeit. Und Apostel Paulus sagt das auch, das wurde auch in dem vorherigen Text verlesen. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wieder dieser Gedanke, dass wir nicht an diesen Nöten festkleben sollen, sondern auch der Apostel Paulus zeigt uns gleich das Ziel und sagt, verglichen mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und er sagt auch, dass wir nicht in den Fehler verfallen sollen, dass wir meinen sollten, uns hat halt ein böses Schicksal erreicht, sondern dass wir das nie vergessen, dass alles an unserem Herrn vorbeigeht. Nichts passiert mit uns, nichts geschieht uns, was ohne Sinn ist. Er sagt, wenn es nötig ist, wenn es sein muss. Das heißt, der Herr regiert über unser Leben. Und das sollte die Leser des Briefes ermuntern. Wir alle wissen, es tut uns eigentlich gar nicht so gut, wenn es nur glatt geht in unserem Leben. Das trägt in sich die Gefahr, dass unser geistliches Leben seicht wird, an die Oberfläche kommt, dass es an Tiefe verliert. Viele der Psalmen wurden gedichtet in großer Not. Diese Not hat den Psalmisten dazu bewogen, dass er diesen wunderbaren, uns stärkenden Psalm schrieb. Viele unserer sehr beliebten Lieder entstanden aus Not. Wären diese Dichter nicht in diese Not geraten, dann hätten sie nicht diese tiefen, schönen, aufbauenden Lieder schreiben können. Wir kennen manche Lieder von Fanny Crosby, dieser amerikanischen Schwester, die durch einen Arztfehler als Kind, als Kleinkind erblindete, ganze Leben blind war. Wunderbare Lieder hat sie geschrieben. Und damit will der Apostel Petrus uns ermuntern. Er sagt auch, sie haben einen Zweck, und zwar einen guten Zweck. Was er sagt auch, er sagt, damit die Echtheit unseres Glaubens sich erweise. Er spricht von Bewährung eures Glaubens. Das ist schwer, wenn wir so mitten in der Not stecken, dann daran zu glauben, dass das einen Sinn hat. Das macht uns ja oft so viel Not, weil wir keinen Sinn sehen in der Anfechtung. Aber der Apostel Petrus will uns das einbläuen, dass all das einen in seinen Augen und in seinen Plänen für uns einen Sinn hat. Und deshalb sagt er, bleibt dran, eure Nöte haben einen tiefen Sinn. Und die zweite Ermunterung ist, er sagt, ihr habt eine lebendige Hoffnung. Jetzt kommt dies, dass er den Blick auf das Jenseits richten will, auf die Hoffnung, die wir erhalten haben. Und wenn in der Bibel von Hoffnung gesprochen wird, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch von Hoffnung reden. Denn wenn auf Mensch im allgemeinen Gebrauch des Wortes, da enthält ja schon dieses Wort den Zweifel. Ich hoffe, dass ich komme. Das heißt, naja, weiß nicht, was dazwischen kommt. Aber wenn in der Bibel von Hoffnung gesprochen wird, dann ist das ein Ausdruck der Gewissheit. Und das kommt auch in diesem Text vor. Diese Hoffnung, die ruht nämlich auf drei sehr stabilen Säulen. Die erste Säule ist, er sagt, er hat euch wiedergeboren aus seiner Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung. Der Grund dieser Hoffnung ist, dass er uns wiedergeboren hat aus seiner Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit ist der erste Pfeiler, auf dem unsere Hoffnung ruht. Nicht unsere Tugenden, unsere Frömmigkeit, seine Gnade. Deshalb sagt er auch dann im 13. Vers, hofft völlig auf die Gnade, hofft völlig auf die Barmherzigkeit Gottes. Und die haben wir erfahren. Und das ist eine sehr verlässliche Säule für unsere Hoffnung. Und die zweite Säule ist, er sagt, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn von Auferstehung gesprochen wird, dann enthält das auch das Kreuz. Denn nur nach dem Kreuz ist Jesus Christus auferstanden. Sein Sieg garantiert auch unseren Sieg, auch unsere Erlösung und Erhöhung. Und die dritte Säule sehe ich darin, dass er sagt, ihr seid wiedergeboren. Wiedergeboren? Wiedergeboren in ein neues Verhältnis, in eine neue Beziehung zu Gott. Ihr seid Söhne Gottes. Deshalb wird auch weiter dann in diesem Text vom Erbe gesprochen, vom Erbteil gesprochen. Erbe bekommt ein Kind. Und wir sind alle Kinder Gottes, die wir an Jesus Christus glauben. Kinder Gottes. Und das ist die dritte Säule dieser Hoffnung, die uns zugesagt wird in diesem Text. Der Apostel Petrus sagt, bleibt dran, verliert nicht den Mut. Auf drei Säulen ruht diese wunderbare Hoffnung, die vor euch liegt. Und noch eine Ermunterung. Ich erwähnte schon, er spricht vom Erbe. Ihr seid Erben, weil ihr Kinder seid. Im Allgemeinen erben nur Kinder. Und weil wir Kinder sind, deshalb sind wir auch Erben. Wenn aber Kinder, sagt der Apostel Paulus im Römer 8, dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wenn wir nur so von Belohnung sprechen in der Ewigkeit, dann ist das längst nicht das, als was dieses Wort Erbe, Erbteil bedeutet. Miterben Christi, teilhaben an seiner Verherrlichung, das sind Dinge, die zögert man auszusagen. Wie wird das die Leser ermuntert haben? Und er sagte noch, dieses Erbe, dieses Erbteil, das ist unvergänglich. Im Gegenteil von Erbteil, das im Allgemeinen die Kinder erhalten. Gerade in diesen Tagen, wo Leute vielleicht ihr Erbteil in Aktien oder in Fonds angelegt haben und dann gemerkt haben, wie es von einem Tag zum anderen geschwunden ist. Dieses Erbteil ist sicher. Es ist unvergänglich. Und weiter, es ist unbefleckt. Manches irdische Erbteil ist befleckt im übertragenen Sinn. Mit dem Erbe kommt, wenn man zusagt, dass man ein Erbteil annimmt, dann übernimmt man auch die Schulden, die damit verbunden sind. Aber das Erbteil, das uns verheißen ist, das ist unbefleckt. Und es kann auch nicht gemindert werden. Er sagt, es ist unverwelklich. Es trägt nicht den Keim des Verderbens. Es ist unverderblich. Und es ist dem Zugriff von Menschen und Umständen entzogen. Wir brauchen keine Angst haben. Er sagt, dass dieses Erbteil in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. All das soll die Leser, die zerstreut in Kleinasien wohnten, soll sie ermuntern. Sie dürfen entspannen. Sie dürfen sich freuen über ihr Erbe. Sie brauchen keine Angst haben über das Erbe, das ihnen Gott zugesagt hat. Es ist im Himmel bewahrt, aufbewahrt für sie. Und dann geht er weiter und sagt, es liegt schon fertig bereit. Auch ein sehr kostbarer Gedanke. Wir stricken nicht an unserem Erbe. Wir stricken auch nicht an unserer Erlösung. Die Erlösung ist fertig. Und er sagt, die Errettung, die bereit ist, sie ist fertig, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Sie ist fertig. Sie muss nur noch sichtbar gemacht werden. Das sagt auch der Apostel Johannes im 3. Kapitel vom 1. Brief. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, wenn es offenbar werden wird. Wenn diese Wirklichkeit, die schon jetzt da ist, wenn die sichtbar werden wird, können wir uns freuen und wir werden sehen, dass diese Verheißungen wirklich wahr sind. Und noch etwas. Er sagt, nicht nur euer Erbteil ist in den Himmeln bewahrt, sondern auch ihr werdet bewahrt. Auch da haben wir manchmal Schwierigkeiten, das einfach so kindlich anzunehmen, dass nicht nur unser Erbteil sicher ist, sondern dass der Herr auch diese Verantwortung übernommen hat, die Seinen ans Ziel zu bringen, sie zu bewahren. Und er sagt natürlich, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Die Kraft Gottes hält die Seinen fest. Natürlich wird dazu gesagt, im Glauben, durch den Glauben, durch ihren Glauben. Aber wir werden ermuntert, wirklich ihm ganz zu vertrauen. Das bedeutet ja auch Glaube. Glaube bedeutet auch Vertrauen, ihm Vertrauen. Bleibt dran, sagt Petrus, eure Hoffnung hat reichen Inhalt. Und dieser Blick aufs Ziel bestimmt dann auch unser Leben. Wenn wir den Blick vom Ziel verlieren, dann wird das Leben schwer und dann besteht auch die Gefahr, dass wir irre gehen. Je klarer wir das Ziel vor Augen haben, umso zielgerechter werden wir wandeln können. Als ich mich mit diesen Versen beschäftigte, dann fragte ich mich selbst auch immer wieder, ja, wie weit hast du das Ziel im Auge? Man wird ja so eingenommen von allem, selbst von den frommen Dingen. Ein Dienst schiebt den anderen, Bruder Czanke weiß das, und kaum hat man einen zu Ende, dann macht man sich schon Gedanken, selbst wenn er erst in 3 Wochen kommt, macht man sich schon Gedanken darüber, was man dann sagen soll. Aber auch unser Leben, eins schiebt das anders, auch auf anderen Gebieten. Es besteht die Gefahr, dass wir das Ziel aus dem Auge verlieren. Und das ist mein Wunsch für mich selbst, dass ich dieses Ziel immer klarer vor Augen habe, denn es wird mir Kraft geben und es wird auch euch Kraft geben, zielgerecht dem Ziel entgegenzugehen. Dieses Blick aufs Ziel bestimmt unser Leben. Deshalb sagt auch der Apostel nachher, es bestimmt unsere Hingabe an Jesus. Und eigentlich geht es, wenn wir von Erbteil sprechen, und von der Ewigkeit, vom Ziel, geht es ja um Jesus. Wir sind ja auf dem Weg zu ihm und zu seinem Vater. Er sagt, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Diese Hoffnung stärkte ihre Liebe zu Jesus. Wenn wir den rechten Blick haben auf das Ziel, wenn wir das im Auge behalten, was der Grund dafür ist, dass wir diese Hoffnung haben, diese feste, lebendige Hoffnung haben, dann wird unsere Liebe zu Jesus gestärkt und angefacht. Und auch der Glaube, der hier auch erwähnt wird, an den ihr glaubt, das Vertrauen auf ihn wird gestärkt und die Freude an ihm. Je klarer wir das Ziel sehen, umso zielgerechter werden wir leben, umso zielstrebiger werden wir leben können. Blick aufs Ziel gibt uns Freude und Frieden, auch in Not, auch in diesen Versuchungen, von denen wir sprachen, auch in diesen Anfechtungen. Der Apostel Paulus schreibt den Römern, gerade in Bezug auf solche Nöte, sagt er, wir rühmen uns auch in Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, wieder das Wort Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das gilt auch uns. Die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Man sagt ja so halb aus Spaß, wenn man in einer verzweifelten Lage ist, hört man immer, wie die Leute sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, die mag zuletzt sterben, aber sie stirbt eben. Aber unsere Hoffnung stirbt nicht. Unsere Hoffnung ist lebendig. Und deshalb dürfen wir auch in Nöten daran festhalten und uns auch in Nöten Frieden haben und dem Herrn vertrauen. Es gibt uns auch Durchhaltekraft. Auch das lassen wir im Eingangsabschnitt. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Es gibt dem Bergsteiger Kraft, dran zu bleiben. Und es bestimmt auch unsere Werte. Ein zielgerechtes Leben bestimmt unsere Werte auf dem Weg. Das wird uns von Abraham gesagt. Dort wird gesagt, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wohnte in Zelten, weil er das Ziel vor Augen hatte. Er lebte zielgerecht und das äußerte sich sogar in der Weise, wie er sich einrichtete auf dieser Erde. Er wusste, dass das nur Durchgang ist. Und wenn wir das Ziel im Auge haben, dann wird es uns auch in unserem geistlichen Leben voranbringen. Das sagt der Johannes, der Apostel Johannes. Er sagt, ein jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst, wie er, das heißt unser Herr Jesus, rein ist. Zielgerecht, hoffnungsgerecht dürfen wir leben. Und das wird uns stärken auf diesem Weg. Und wir alle brauchen diese Stärkung immer wieder neu. Zum Schluss noch einmal, wir haben eine wunderbare Hoffnung. Der Jesus hat in Verbindung der Endzeit einmal gesagt, wenn ihr diese Zeichen seht, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und da denke ich manchmal, dass gerade vielleicht für uns ältere Leute, wo es ja irgendwo zu bröckeln anfängt, Zeichen des Endes. Und dann denke ich manchmal, ja, das gilt auch für uns. Wenn ihr diese Zeichen seht, dann lasst den Mut nicht sinken, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Das können wir aber nur sagen, wenn wir wirklich dieses Ziel im Auge haben. Dieses Ziel, das auf festem Fundament ruht, diese lebendige Hoffnung, die auf Gottes Barmherzigkeit ruht, auf Christi Erlösungswerk, auf Golgatha und seiner Auferstehung und auf diesem, auf unserem neuen Verhältnis zu Gott wiedergeboren, Kind, Erbe. Und das ermuntert uns und gibt uns Kraft für den Weg. Der Apostel Petrus fasst das ganz am Ende seines Briefes noch einmal so richtig zusammen, finde ich. Da steht nämlich: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen und gründen. In dem grünen Liederbuch, das auch ihr habt, ist ein sehr schönes Lied. Und das passt sehr gut zu unserem Thema. Und es drückt das aus, teilweise mindestens, was ich versuchte zu sagen. Es heißt: Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Dir will ich auf dem Wege singen, weil du mir Mut und Freude gibst. Du selber wirst ans Ziel mich bringen, weil du, mein Jesus, mich so liebst. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir, aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Das möge der Herr uns allen schenken. Amen.